Relevant.
Das Wochenmagazin.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Heute mit mir, der Malin Kreiweg. Ich führe durch den Podcast. Letzte Woche haben wir es von Weihnachten und Konfliktlösungen gehabt und heute schauen wir mal die Fakten rund um die Weihnachtsgeschichte und erzählen genauer an. Da gibt es ja viele Geschichten, aber was ist wirklich wahr und was ist vielleicht einfach nur falsch überliefert worden? Und wenn ich jetzt das selber nachlesen will, wie gehe ich da am besten an? Wir haben dazu mit Autoren, Historikern, Theologen und Weihnachtsforschern geredet. Wenn man so in einer normalen Stube das Weihnachtskippli anschaut, dann sieht man meistens einen Stall, den Josef und Maria, ein Kindli in einer Krippe, Ochs und Esel, ein paar Hirten und drei Könige. Aber gar nicht alles war so wirklich damals vor über 2000 Jahren zu Bethlehem. Darum hat Raphael Stegmeier mit jemandem geredet, der sich hier bei den Quellen und Fakten auskennt. Der Jakob Thiessen ist Professor für das Neue Testament und Rektor der Theologischen Hochschule STH Basel. Und er sagt zum Beispiel, dass Jesus nicht in einem Stall, sondern in einer Grotte geboren sei. Das schreibt schon der Kirchenvater Justin etwa 140 nach Christus. Und das sei recht plausibel.
Eine Grotte war unterhalb vom Haus, oft ein Raum, wo die Tiere im Winter waren. Und so einer Grotte ist Jesus demnach geboren. Es war also nicht ein Stall, sondern eine Grotte. Und ja, es heißt, weil sie im Gästezimmer, so meine Übersetzung, oder im Wohnzimmer keinen Platz hatten, mussten sie also ausweichen. Das hatte den Vorteil, dass diese Grotte leer war. Die Schafe waren ja draußen. Also Ochs und Esel waren wohl auch nicht drin. Das heißt, sie waren für sich allein in dieser Grotte.
Und dann sind eben gerade die Hirten gekommen, das sage ich so schon korrekt. Aber die drei Könige sind nicht drei gewesen und auch keine Könige, sondern Sterndeuter.
Wir wissen ja nicht genau, wie viele Sterndeuter es waren, aber die Sterndeuter kamen ja erst einiges später dazu. Und sie waren wohl offensichtlich nicht mehr in der Grotte, sondern in einem Haus in der Zwischenzeit.
Um den Zeitpunkt vom Besuch von diesen Sterndeuter genau herauszufinden, gibt es verschiedene Ansätze. Plausibel wäre zum Beispiel, dass der Stern von Bethlehem eine Sterne- oder Planetenkonstellation im Jahr 7 vor Christus war. Das würde dann heissen, Jesus ist in der zweiten Märzhälfte eben 7 vor Christus geboren.
Da hat Jupiter sich dem Saturn genähert im Sternbild der Fische. Und der Sternbild stand dreimal in dem Jahr still. So lesen wir es in der Sternwarte von Mesopotamien aus dem Jahr 7 vor Christus. Und das letzte Mal war da am 12. 13. November 7 vor Christus. Das heißt, es könnte sein, dass die Weisen oder Sterndeuter, Magoi heißen sie, das ist eine Priesterklasse von Sterndeutern gewesen, dass sie dann am 12. November am frühen Abend nach Bethlehem kamen.
Das wären so die Punkte, die abweichen. Es war wahrscheinlich eine Grotte und kein Stall gewesen. Ochs und Esel sind wahrscheinlich nicht rum. Die Hirten sind gekommen, die Sterndeuter sind keine Könige und erst einiges später gekommen. Also wir Menschen schmücken so Geschichten generell gern aus. Einerseits in anderen frühen christlichen Schriften, schon ab dem 2. Jahrhundert nach Christus. Aber man sieht das schon viel früher im Judentum, zum Beispiel bei Geschichten über den Abraham.
Die werden da sehr stark ausgeschmückt. Das ist einfach eine Tendenz, die vorhanden ist, um alles, was nicht gesagt wird, noch irgendwo auszuschmücken. Für mich ist das ein Hinweis, dass die neutestamentlichen Evangelien einfach sehr nüchtern historisch berichten. Also sie schmücken nicht aus, keineswegs. Das spricht für die Zuverlässigkeit der neutestamentlichen Evangelien.
Aber wieso genau ist das jetzt ein Argument dafür, dass die Evangelien zuverlässig sind?
Ja, weil hier nicht ausgeschmückt wird, sondern ganz nüchtern berichtet. Und wenn wir sowohl Matthäus als auch Lukas historisch betrachten, dann macht das absolut Sinn. Das Problem ist ganz einfach, sind die Ausschmückungen, die dann nicht für die Historizität sprechen. Aber wenn wir die Texte nüchtern betrachten, in ihrem historischen Kontext, dann macht das absolut auch historisch Sinn. Natürlich, die Jungfrauengeburt kann man nicht rein historisch erklären, das ist klar. Da braucht es natürlich schon ein göttliches Eingreifen.
In den verschiedenen Evangelien ist jetzt aber unterschiedlich viel nur von der Weihnachtsgeschichte niedergeschrieben.
Meine Überzeugung ist, dass Matthäus zuerst schrieb und dass Lukas, der danach schrieb, schon das Matthäus-Evangelium voraussetzen konnte. Matthäus erwähnt die Sterndeuter aus Mesopotamien und erwähnt dann, dass die Eltern daraufhin flohen nach Ägypten. Und als sie dann zurückkamen, dann wollten sie nicht zurück nach Bethlehem gehen, weil Herodes Archelaus an der Macht war. Er war nicht weniger grausam als sein Vater.
Und im Lukas-Evangelium stehen dann die einen Sachen nicht mehr so ausführlich drum, sondern mehr noch zusammengefasst. Also es sei nicht ein Widerspruch, sondern vielmehr eine Ergänzung.
Lukas war kein Apostel, kein Jünger Jesu gewesen, kein Nachfolger Jesu. Aber er schreibt besonders ausführlich über die Kindheit Jesu. Und wir merken oft, also ich denke, ich merke, dass Lukas auch mit Maria gesprochen hat, mit der Mutter Jesu. Es ist Lukas, der zweimal sagt, sie behielt alle diese Worte in ihren Herzen. Im Griechischen wird die Dauer betont über längere Zeit. Und das berichtet nur Lukas. Woher hat er das? Ich nehme sehr stark an, dass Maria ihm das gesagt hat und dass Lukas mit Maria gesprochen hat.
Und der Markus hat in seinem Evangelium dann thematisch nochmal einen anderen Fokus. Und dann kommen zum Beispiel auch noch die Propheten vom Alten Testament dazu. Die schreiben Sachen wie zum Beispiel, dass Gott Mensch wird. Und das würde kein jüdischer Prophet einfach so erfinden, sagt Jakob Thiessen.
Und nach Sacharja 12, Vers 10 heißt sogar, sie werden, Jahwe sagt, sie werden mich anschauen, den sie durchstochen haben. Das setzt voraus, dass Jahwe, das heißt Gott, Mensch wird. Und daran kann das Neue Testament anknüpfen. Und das berichtet ja sehr nüchtern auch über die Jungfrauengeburt und so weiter. Alles im Sinn auch des Alten Testaments.
Und da kommen wir jetzt aber schon zu einem springenden Punkt. Die Jungfrauengeburt zum Beispiel kann man natürlich nicht archäologisch oder historisch belegen. Das sagt auch der Professor Jakob Thiessen.
Vorausgesetzt ist immer, dass es einen Gott gibt, der in die Weltgeschichte eingreift und der sich um die Menschheit kümmert. Und wenn man das nicht glauben will, dann hat man natürlich Schwierigkeiten. Wenn man einen Gott kennen will, der einfach im Jenseits irgendwo ruht, dann wird man damit Schwierigkeiten haben.
Gott sage ich aber nicht einfach irgendwo, sondern man kann ihn suchen und auch finden.
Wenn wir nach diesem Gott suchen, dann ist klar, dass dieser Gott sich auch finden lassen wird. Also früher oder später wird man diesen Gott dann auf jeden Fall auch finden. Vorausgesetzt, man ist ehrlich vor Gott und vor sich selbst und sucht diesen Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat und der Bibel.
Und genau diese Offenbarung haben wir dann auch beim Grundgedanken von Weihnachten dabei, bei allem Suchen nach Beweis und dem Analysieren von den historischen Umständen.
An Weihnachten geschieht das Wunder, dass Gott Mensch wird. Das führt schlussendlich zum Kreuz von Golgatha. Aber auch das Kreuz hat nicht das letzte Wort, sondern die Auferstehung Jesu und die Erhöhung zum Himmel und ja, die Erwartung, dass er wiederkommt. Und somit können wir sagen, Jesus, der Gott ist und Mensch geworden ist, durch den alles geschaffen worden ist, der hat das letzte Wort auch über mein Leben und das ist doch sehr tröstend.
So der Jakob Thiessen, Professor für Neues Testament und Rektor von der STH Basel.
Jemand, der es ganz genau wissen will, wenn es um Weihnachten geht, das ist der Gregor von Kursel. Er ist deutscher Autor, Historiker und speziell Weihnachtsforscher. Als ehemaliger Katholik und speziell auch als Familienvater hat er sich immer tiefer befasst mit Weihnachten. Deutsche Tageszeitungen haben ihn darum auch immer wieder als Experte bezeichnet. Weihnachtsgeschichten, wie sie bei uns heute erzählt werden, haben sich im Laufe der Zeit auch gewandelt. So hat es gemäss dem Forscher immer auch wieder biblische und auch außerbiblische oder apokryphische Fundamente gegeben. So erklärt der Gregor von Kursel im Interview mit dem Georg Hofmann.
Wir kennen ja alle die Weihnachtsgeschichte, die Geburt im Stall, die Hirten, die Könige, Ochs und Esel. Und davon steht vieles gar nicht in der Bibel oder nicht so in der Bibel. Fangen wir mal an mit Ochs und Esel. Die kommen weder bei Lukas noch Matthäus vor und tauchen auf in den sogenannten Apokryphen. Das sind außerbiblische Schriften der Antike, die nicht zum Kanon der Bibel gehören und die aber sich mit dem Leben Jesu beschäftigen und auch mit anderen Themen. Und da werden Ochse und Esel genannt, zum Beispiel bei einem sogenannten Evangelium des Pseudo-Matthäus. Das ist einer der Autoren eben dieser apokryphen Schriften. Und man hat interpretiert die beiden Tiere als Symbole. Es gibt einen Spruch bei Jesaja: Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Und es wurde gesagt, das sind eben die Symbole, dass die beiden Tiere erkennen den Messias.
Auch schon gehört,
und,
ja.
Ja, und es gibt schon sehr früh Darstellungen des Jesuskindes in der Krippe und als einzige Figuren daneben sind Ochs und Esel dort. Also weder Maria noch Josef, sondern nur die beiden Tiere. Also es ist ein sehr altes Symbol, aber eigentlich nicht biblisch. Oder zumindest nicht aus dem Neuen Testament.
Also vieles dazu erfunden. Sie schreiben auch von der Herbergsuche mit den bösen Wirten beispielsweise, oder der Heilige Drei Könige. Ja, dieser Begriff wird ja immer wieder hinterfragt. Sind das Könige oder Weise oder was waren das?
Also laut der Bibel waren es Magoi, das könnte man am besten mit Sterndeuter übersetzen. Sie haben ja einen Stern gesehen und ihm seine Bedeutung verstanden. Also sie waren gute Sterndeuter, erfolgreiche Sterndeuter. Und es wird weder gesagt, wie viele es waren, noch sind das Könige, logischerweise, weil sie sind ja was Astrologen, wenn man so will, modern gesprochen. Mhm. Die Zahl 3 kommt von den 3 Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe, die sie mitbringen. Und sie wurden auch schon sehr früh natürlich in spätantiken Mosaiken und Bildern dargestellt, aber nicht so, wie wir es heute kennen. Es waren dann jüngere Männer, die sogenannte phrygische Mützen trugen. Mützen, wie man sie bei den Schlümpfen zum Beispiel kennt oder in der Französischen Revolution oder vielleicht auch ein bisschen die Weihnachtsmannmütze. Und das ist ein Symbol für den Perser in der Antike. Also der Perser sieht so aus, der trägt so eine Mütze. Das hat man eben gesagt, das sind Menschen aus dem Morgenland.
Das wäre das heutige Iran eigentlich, oder?
Ja, genau.
Ungefähr.
Und es gibt auch eine Legende, ich weiß nicht, wie historisch das ist, dass Perser Kirchen gesehen haben auf ihren Kriegszügen, in dem diese Magoi mit den Mützen dargestellt waren, und die zerstören wir nicht, das sind unsere Leute.
Und die Dreizahl bei den 3 sogenannten Königen oder Weisen sei manchmal auch dargestellt als ein Jüngling, ein Mann von mittlerem Alter und auch einem alten Mann. Oder für die Dreizahl sei auch die früher noch als 3 bekannten Weltteile Asien, Europa und Afrika als Herkunftsregionen von diesen Weisen dann interpretiert worden. Im Mittelalter sei das als Symbolik so dreibracht worden, auch mit einer bestimmten Aussage.
Christus ist für alle gekommen, nicht nur für einige Menschen und für alle Altersgruppen und für alle Menschen auf der damals bekannten Welt. Und da gehört auch Afrika dazu.
Ah, alles
und
daher
der afrikanische König. Das ist natürlich keine biblische Quelle, die das sagt.
Und da merken wir auch, im Laufe der Zeit kamen noch Dinge dazu. Oder auch, wenn wir von der Kirche als diverse Kirche sprechen, Konfessionen innerhalb der weltweiten Kirche, da merkt man schon, dass das geht dann ein bisschen auseinander manchmal.
Ja, also zum Beispiel die Kirche des Ostens, die orthodoxen Kirchen, die kennen noch die 2 Hebammen, die auch apokryph sind. Das waren 2 Frauen, die bei der Geburt assistiert haben und eine von denen wollte nicht glauben, dass Maria auch noch nach der Geburt eine Jungfrau war, hat es dann gleich nachgeprüft mit eigenen Händen und daraufhin ist ihr die Hand verdorrt, weil sie eben gezweifelt hat. Aber durch Gebet wurde ihre Hand wieder geheilt und das war eine Botschaft, eben glaubt an das Wort Gottes und zieht es nicht in Zweifel, sonst geht es euch so wie dieser Frau. Also das sind keine Elemente, die aus Spaß oder aus Spannung dazugefügt wurden, sondern aus theologischen Gründen.
Religiöse Gründe, ja.
Und die Herbergsuche mit den bösen Wirten, das kommt wohl aus der Tradition der Mysterienspiele.
Okay.
Man hat ja in der Kirche, ursprünglich in der Kirche, später außerhalb der Kirche, die Handlung nachgespielt, weil früher konnten viele Menschen nicht lesen, viele durften auch nicht lesen, weil die Bibel durfte man als Laie gar nicht besitzen in gewissen Zeiten. Mhm. Und sie war auf Lateinisch geschrieben, das war auch noch ein Problem.
Mhm.
Und deswegen hat man also die Sachen natürlich malerisch dargestellt und man hat sie auch gespielt. Da gibt es ja auch Passionsspiele und andere religiöse Spiele und die wurden ursprünglich in der Kirche aufgeführt und dann später, weil es dann auch immer länger geworden ist und mehr Personal, mehr Mitspieler, war es dann vor der Kirche und schließlich im Wirtshaus. Und je weiter weg von der Kirche, umso derber und umso weniger biblisch wurden die Spiele dann auch.
Hm.
Und dann kamen Narren und Teufel hinzu. Auch zum Beispiel Herodes war ja eine wichtige Figur und Herodes wurde dann von Teufeln geholt und in die Hölle geschleift und das wurde natürlich sehr drastisch ausgemalt und die bösen Wirte sind eben auch ein Teil dieser Darstellung, dass man eben sagt, hartherzige böse Menschen weisen der heiligen Familie die Tür.
Wie ja auch in verschiedenen Varianten überliefert wird, Jesus, seine Eltern Josef und Maria haben nicht gerade so einfache Unterkunft gefunden. Und wie wir jetzt gehört haben, hat es von biblischen Zeiten bis zum Mittelalter verschiedene Interpretationen gegeben von der Weihnachtsgeschichte. Und später, mit der Reformation, haben ja immer mehr Menschen selber den Zugang zur Bibel bekommen, respektive zu verschiedenen Übersetzungen davon. Quasi übersetzt werden Weihnachtsgeschichten auch in andere Erzählformen rein. Das ist schon im 19. und 20. Jahrhundert so passiert und auch im 21. Jahrhundert wieder. So hat der Gregor von Kursel mir auch noch erklärt.
Lange Zeit gab es tatsächlich nur die biblische Geschichten und ihre verschiedenen Ausformungen. Eigentlich erst im 19. Jahrhundert, also zumindest soweit ich weiß, sind Geschichten geschrieben worden, die nicht biblisch sind und die auch andere Themen haben, aber mit Weihnachten, von Weihnachten handeln. Und die älteste, die mir untergekommen ist, ist der Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann. Und diese Geschichte wirkt heute noch sehr stark, allerdings weniger wegen ihres Inhalts und als Geschichte zum Lesen oder zum Vorlesen, sondern durch das Ballett von Peter Tschaikowski. Das gehört vor allem auch in Amerika absolut zum Weihnachtskanon. Die Geschichte selbst ist ziemlich verwirrend wie alles von Hoffmann. Also sie hat mehrere Erzählebenen und die Botschaft ist auch gar nicht so klar. Hoffmann hat noch eine zweite geschrieben, die heißt Meister Floh, die ist sehr unbekannt geblieben.
1822.
Genau.
Da kann man schon sagen, auch Autoren jüngerer Zeit wurden immer wieder auch inspiriert durch die Weihnachtsgeschichte. Man kann auch überhaupt sagen, also Autoren der jüngsten Zeit werden auch durch die Bibel allgemein immer wieder inspiriert zu ihren Geschichten, oder?
Also ich glaube, dass das Motiv des Kindes eine wichtige Rolle spielt in allen Weihnachtsgeschichten. Es gibt kaum eine Weihnachtsgeschichte, in der nicht ein Kind vorkommt, das auf eine Weise bedroht ist. Also ein Waisenkind oder ein Kind, das gemobbt wird. Oder nehmen wir mal was ganz Unchristliches, Kevin allein zu Hause. Der kleine Junge, der von zwei bösen Einbrechern bedroht wird, sich aber zu wehren weiß.
Ja.
Oder nehmen wir Filme wie Aschenbrödel, drei Haselnüsse für Aschenbrödel, der tschechische Film. Mhm. Oder Sissi, die... Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch so populär ist, aber in Deutschland sind das die absoluten Weihnachtsfilme.
Oder?
Ja, ja. Und diese Filme handeln ja auch von, das sind keine kleinen Kinder, aber von zwei jungen Frauen, die auch alleine stehen und bösen Gestalten ausgesetzt sind, sich aber durchsetzen.
So gibt es dann die Christmas-Movies, die Filme, die dann auch durchlaufen, jetzt die zwei Wochen lang, oder?
Ja, ja, es gibt inzwischen ein neues Genre, das ist dann schon sehr weit weg, also ich würde auch nicht sagen, dass es von der Bibel inspiriert. Es gibt einen eigenen Kanal, der heißt Hallmark und der dreht am laufenden Band mit kleinsten Budgets kitschige Weihnachtsfilme, die alle von Liebe handeln. Die sind sehr klischeehaft. Eine erfolgreiche New Yorker Frau kommt in ein Dorf in der Provinz, lernt einen netten Farmer kennen und verliebt sich in den und so weiter. Das ist also schon sowohl was also die Kulissen angeht, als auch die Schauspieler, als auch die Inhalte eher dürftig.
Sie schreiben ja auch die Weihnachtsgeschichte als christliche Heilsgeschichte, die nimmt in der Akzeptanz oder Toleranz oder auch Attraktion ab, meinen Sie, oder? Also, aber dennoch erwarten die Menschen etwas Besonderes an Weihnachten, also eine Botschaft, eine Hoffnungsbotschaft vielleicht auch, ja?
Ja, also das ist auf jeden Fall geblieben. Alle Statistiken zeigen ja, dass immer weniger Menschen Mitglied einer Kirche sind und selbst wenn sie ein Kirchenmitglied sind, glauben sie nicht unbedingt die Lehren der Kirche. Das ist eher aus Gewohnheit, aber trotzdem hat sich Weihnachten, wie eigentlich kein anderes christliches Fest, hat eine verweltlichte Botschaft, die aber immer noch transzendent, spirituell der christlichen Botschaft folgt, auch wenn sie nicht deckungsgleich ist. Mhm. Also man erwartet etwas Gutes, eine Form von Läuterung, von Erlösung. Darum sucht man auch nach Harmonie in der Weihnachtszeit. Man will, dass die Familie harmonisch zusammenlebt, dass alle einander lieben und dass kein Streit auftritt. Das sind alles Erwartungen, die Menschen haben, die teilweise auch nicht erfüllbar sind oder nur schwer erfüllbar sind. Aber bei Ostern haben wir diese großen Erwartungen nicht zum Beispiel, obwohl es ja auch ein wichtiges christliches Fest ist.
An Ostern gedenkt man ja den am Kreuztod von Jesus und aber auch an seiner Auferstehung bis hin zu der Himmelfahrt oder Auffahrt. Jetzt an Weihnachten feiern wir eigentlich die Geburt von Jesus als Erlöser der Welt. Und wie kurz angetönt, haben da viele Menschen heute aber doch gar keinen Zugang mehr. Und doch sind viele aber immer noch interessiert am Brauchtum und doch auch noch ein bisschen so am Ursprung von dieser Geschichte. Auch der Geschichtsforscher von Kursel hat uns noch geschrieben dazu, ja, die christliche Weihnachtsgeschichte können auch heute noch Menschen ansprechen, egal ob gläubig oder nicht. Und so werden biblische Texte und Bilder, wie die Krippe zum Beispiel, auch meistens sofort erkannt. Es sei halt auch eine einfache, aber doch starke Geschichte, die das Herz berührt.
Wie kann man gerade jetzt in der Weihnachtszeit wieder neu anknüpfen? Um das geht es in den nächsten beiden Gesprächsteilen. Für das übergebe ich jetzt am Dodo Albrecht.
Weihnachten ist für die einen ein Fest der Freude und für andere einfach nur Stress. Und gleich fragen sich die einen oder anderen, was hat eigentlich die alte Weihnachtsgeschichte noch heute mit mir zu tun? Das haben wir herausfinden und haben darum mit der Historikerin und Referentin Brigitte Roffler geredet. Ganz viele Menschen haben heute keinen kirchlichen Bezug mehr oder sie haben vielleicht sogar Vorurteile gegen Kirche und das Christentum. Trotzdem merken wir aber, irgendetwas ist speziell an diesen christlichen Brüchen und speziell eben auch an Weihnachten. Aber was ist es genau? Können wir da irgendwo andocken?
Ich glaube, allgemein ist die Weihnachtszeit die Zeit, wo sich alle Menschen nach Frieden sehnen. Und ich glaube, beim Frieden könnte man andocken. Jeder. Weil er möchte eigentlich Weihnachten verbringen an einem Tisch, reichlich gedeckt und alle Verwandten sind da, die Kinder haben Zeit und kommen heim und da ist Frieden. Und leider ist es dann oft so, dass eben nicht Frieden ist auf Erden, er das eben nicht findet. Auch Politik, die jetzt gerade versucht, Friedensverhandlungen erfolgreich zu starten in dem Ukraine-Krieg, kommt eigentlich noch auf keinen grünen Zweig. Obwohl doch eigentlich Weihnachten ist und die Engel doch damals gesagt haben, Frieden auf Erden.
Und die Sehnsucht nach dem Frieden, die hege eben jeder Mensch, sagt sie. Frieden ist also das, was uns näher an die Weihnachtsgeschichte bringen soll. Erlebt aber nicht jeder oder jede so. Und kennt auch Brigitte Roffler.
Ich habe als Kind oft gesehen, dass es grosser Streit war. Ich habe einmal erlebt, wie mein Vater, mein Pflegevater mit dem Messer nachgerannt ist um den Weihnachtstisch. Also es war immer der grösste Streit gewesen, ist unter dem Weihnachtsbaum. Und daher ist mir auch klar geworden, dass Frieden nicht stattfinden kann. Auch draussen, in der Familie oder überhaupt in der Welt, wenn man selber keinen Frieden hat. Wie soll mein Vater Frieden halten können, wenn er keinen Frieden in sich hinein spürt? Und es ist mir auch klar geworden, den Frieden kann er selber gar nicht produzieren. Da müsste jemand Größeres kommen, der ihm den Frieden gibt. Und ich glaube und bin der festen Überzeugung, dass ich erst den Frieden innen überkomme, wenn ich Frieden mit Gott habe. Und wenn ich Frieden mit Gott habe, dann komme ich in eine Beziehung zu ihm. Und wenn ich die Beziehung mit Gott nicht habe, dann habe ich immer eine Unruhe, es sind Löcher da, es ist ein Suchen, es ist ein Unfrieden da. Und das ist die Basis für das, dass eben nicht Frieden stattfinden kann.
Sie sagt also, der innere Frieden, den sich jeder Mensch eigentlich wünscht, jetzt nicht nur an Weihnachten, sondern auch sonst, der kann nur kommen, wenn man in einer Beziehung ist mit Gott. Aber wie geht das genau?
Mich selber kann mich eigentlich nicht zu Gott nähern. Wie soll ich das machen? Er ist perfekt und ich bin nicht perfekt. Es müsste schon umgekehrt passieren, dass er auf mich zukommt. Und genau das ist an Weihnachten passiert. Er ist gekommen und hat die Hand gereicht, nicht nur die Hand, er hat seinen Sohn gegeben und der ist gestorben für all das, was mich von Gott trennt. Nämlich, dass ich gesagt habe, wie es schon in dem Lied heisst, «I do it my way». Und indem er gekommen ist und mir vergibt, kann ich wieder in eine Beziehung zu ihm gehen. Das macht er.
Und unsere Aufgabe sei es dann eben entweder Ja sagen zu dieser Beziehung oder eben auch Nein. Wir haben also die Freiheit, um uns zu entscheiden. Aber jetzt zurück zum Frieden. Der braucht es ja nicht nur in einem innen, sondern eben vielleicht auch auf einem Schlachtfeld. Und da hat Brigitte Roffler ein Beispiel.
Es gibt so eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg, aus dem Jahr 1914. Dort hat er angefangen. Das war die erste Weihnachten. Eigentlich haben die Soldaten gemeint, an Weihnachten seien sie wieder daheim. Das war dann so nicht. Und am Weihnachtsabend, also am Heiligabend, haben die Deutschen gehört, wie die Engländer Weihnachtslieder gesungen haben. Und weil die Schützengräben so nöch gsi sind, haben sie plötzlich mitgesungen. Und keiner hat mehr Lust gehabt, auf den anderen zu schiessen. Am nächsten Tag haben sie sogar miteinander ein Fußballmatch ausgetragen. Die einen sagen, die Engländer gewonnen, die anderen die Deutschen. Aber auf jeden Fall ist das nachgewiesen. Eigentlich hätten wir jetzt Frieden machen können, aber die oberste Heeresleitung hat das gar nicht zulassen, weil um das ist es gar nicht gegangen, um Frieden. Es ist gegangen um Sieg, um Macht, um Segen haben. Und ich frage mich auch heutzutage, geht es wirklich um Frieden oder geht es darum, wer hat Macht und wer hat Segen? Und Frieden geht eben viel weiter.
Frieden und Konflikt liegen also beide nahe beieinander, wie das Beispiel zeigt. Aber was auch nahe beieinander liegt, ist Frieden und Freude. Die Historikerin würde sogar sagen, dass die beiden Geschwister sind.
Also Freude kann ja nur aufkommen, wenn ich keinen Streit habe. wer freut sich an Krieg und an Streit? Also muss ich zuerst Frieden haben, damit ich Freude habe. Und wie ist denn das möglich, dass ich mich freue? Das ist möglich, weil Jesus eben geboren ist. Und das ist ja eigentlich das Thema von Weihnachten. Das sollten wir im Auge behalten. Und er ist gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Und versöhnen ist eben noch viel mehr, als einfach einen an die Hand gehen und sagen, haben wir Frieden. Versöhnen ist eigentlich, dass der Vater und der Sohn wieder zusammen sind. Also, und wir dürfen dann seine Kinder sein und er ist unser Vater. Und das haben wir durch Jesus, der eben geboren ist. Und das gibt eine innige Beziehung. Und dann haben wir eben Freude.
Und die Freude, die sagt eben auch an Weihnachten etwas Zentrales. Freude haben über das, was an Weihnachten passiert sei. Das führt uns aber gerade zu der Kernfrage, die sich wahrscheinlich viele stellen, bewusst oder unbewusst. Was hat die Geschichte eigentlich mit mir zu tun?
Alle haben gerne ein Geschenk, sind wir ehrlich. Wir machen gerne Geschenke auf. Und ich kann vielleicht so sagen, Weihnachten ist die Zeit, wo Gott uns ein Geschenk gegeben hat. Und zwar jedem Einzelnen. Das Geschenk ist schon da. Jetzt, was ist in dem Geschenk? Das Geschenk muss ich auftun, damit ich es entdecken kann. Und in dem Geschenk ist eben Jesus. Und er sagt, ich bin gekommen zum Sterben, damit du kannst leben. Und das heisst, dass in dem Geschenk nicht nur Vergebung ist, sondern auch ein Weiterleben nach dem Tod. Ein unglaublich grosses Geschenk. Und das ist für jeden gemacht. Und ich könnte zu einer Person sagen, tust du gerne Geschenke auf, dann machst doch das auf. Nähere dich Gott und du wirst sehen, wie sich dir nähern. Und du wirst das Geschenk können in Anspruch nehmen.
Weihnachten ist also nicht nur ein Fest mit leichten Geschenken und feinem Essen, sondern es ist eine Geschichte, die erzählt von Verletzlichkeit, Hoffnung, Frieden und Freude. Und vielleicht ist das genau die Einladung, die du an dieser Weihnacht brauchst.
Überall Lichter, Kerzen, feiner Duft und die wunderschöne Adventsstimmung. All das ist schön und gut, aber um was geht es an Weihnachten wirklich? Ganz viele Menschen kennen eigentlich den Ursprung. Es ist die Geschichte rund um die Geburt von Jesus. Der eine sagt den Ursprung aber nicht. Aber wenn ich jetzt gleich gern mal in die Geschichte eintauchen möchte, wie könnte ich denn das machen? Wo soll ich anfangen? Antworten gibt der pensionierte reformierte Pfarrer und Seelsorger Peter Schultes im Interview mit dem Dodo Albrecht.
Also eins vom Einfachsten ist, wenn man die heilige Kinderbibel noch hat irgendwo, die führen, das ist nämlich nicht eine kindische Bibel, sondern dort ist einfach Konserve drin. Also das Wichtigste von der Bibel ist drin. Und wenn man dort eintauchen kann, dann ja, erfahrt man schon sehr viel über die Weihnachtsgeschichte.
Jetzt möchte ich aber vielleicht ein bisschen genauer in die Weihnachtsgeschichte hineingehen. Die steht in der Bibel rein. Wo würdest du jetzt dort anfangen?
Also vorne in der Bibel gibt es ein Inhaltsverzeichnis und dort müssen wir ein Neues Testament suchen und dann das Matthäus-Evangelium. Wenn man eher intellektuell sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen möchte, würde ich vorschlagen, das Matthäus-Evangelium aufzuschlagen, Kapitel 1 ab Vers 15 und Kapitel 2. Dort ist ein Teil der Weihnachtsgeschichte drin. Wenn man es mehr emotional haben und so ein bisschen sozial auch, dann würde ich das Lukas-Evangelium aufschlagen, das von einem Arzt geschrieben worden ist, auch, und dort ist Kapitel 2, wo man eigentlich das Wesentlichste findet. Und sonst finde ich einfach, ja, gehen Sie doch jetzt in eine Kirche oder sonst nehmen Sie, wo Weihnachtsspiele aufgeführt werden oder Gottesdienst gefeiert werden. Die Kirchen sind pumpenvoll und Sie können ohne Hemmungen ein- und wieder raus.
Eben, du sagst, gerade die Hemmungen, die man hat, vielleicht auch gerade in der eigenen Familie, jetzt hat man vielleicht selber Interesse am christlichen Glauben, will das eigentlich gerne auch ein bisschen entdecken. Aber die Familie ist nicht so auf dieser Seite. Du hast vorher einen Tipp gegeben, in eine andere Familie oder in ein anderes Fest hineinschauen.
Ja, auf jeden Fall. Oder man kann auch mal mutig sein und sagen, hey, kommt, ich habe letztens eine Familie erlebt, die hat am Fernsehen, am Bildschirm, haben sie Weihnachtslieder können, abholen. Ja. Ich weiss auch nicht, wie sie es gemacht haben. Und dann sind alle dort gehockt und vor allem die Kinder haben mitgesungen, wie sie es so neu gelernt haben. Und ja, das habe ich einen tollen Brauch gefunden. Einfach ab dem Bildschirm ist ja dann auch die Melodie. Es ist wie Karaoke singen dann, oder? Man singt dann einfach mit und man hat diesen Kind und allen gesehen, alle auf den Bildschirm geschaut, voll Freude, voll Begeisterung und jeder hat natürlich gesungen, wie er es hätte können. Aber das ist ja gleich, wie es klingt.
Genau. Was begeistert dich persönlich an die Weihnachtsgeschichte?
Einfach die Freude, dass Gott zu uns auf Erde gekommen ist, in dem Jesuskind und in einem Stall geboren ist und nicht in einem Palast und so. Also einfach Mensch für Mensch.
Ein paar Tipps, wenn du gerne die Weihnachtsgeschichte im Original lesen würdest. Und wenn du eine Geschichte brauchst, die vielleicht ein bisschen dezenter herkommen sollte, dann haben wir dir auf unserer Webseite rfmedien.ch noch ganz viele andere selber geschriebene Weihnachtsgeschichten. Lohnt sich also, auch dort mal reinzuschauen und natürlich auch in die Bibel. Mitgeschafft haben am Wochenmagazin zu Weihnachten der Georg Hofmann, der Dodo Albrecht, der Raphael Stegmeier und ich bin Marlene Kreibich. Zu Gast in dieser Folge sind der Jakob Thiessen, der Gregor von Chorsel, Brigitte Roffler und der Peter Schultes. Wir von Relevant, das Wochenmagazin, legen die Weihnachtspause ein und sind am 9. Januar mit einer neuen Folge zurück. Es gibt aber auch noch andere wertvolle Inhalte, die wir von ERF Medien zu bieten haben. Also wenn du oder dein Umfeld unsere Arbeit einfach interessant oder sogar hilfreich findet, dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. ERF Medien lebt nämlich von Spenden. Jeder Franken hilft uns, dass wir den und die anderen Podcasts auch in Zukunft produzieren können. Spenden geht am besten über den Link in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und frohe Weihnachten.
Relevant. Das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.